Wir alle sind seit mehr oder weniger langer Zeit am Üben von Meditation, von einer Praxis. Und wenn man so etwas macht, egal was man macht, ist es wieder mal gescheit, immer wieder sich bewusst zu werden und zu überlegen, ist das, was ich mache, mache ich das in einer guten Art und Weise, ob jetzt im beruflichen Umfeld oder in den Beziehungen, bin ich gut unterwegs oder nicht. Und gerade in so einer Praxis, wo wir je nachdem auch viel Zeit drin investieren, wo wir uns Zeit für etwas nehmen, ist es einfach sinnvoll, dass wir uns irgendwie Kriterien und Überlegungen und eine Sicherheit irgendwo haben, dass wir es auch in einer guten Art und Weise machen, dass es uns etwas bringt, dass es in einer guten Art und Weise wirkt. Und über das möchte ich heute oben reden. Ich mache das ja eigentlich immer wieder, weil ich finde, es ist ganz eine wichtige Frage. Man kann auch meditieren und ganz viele Jahre nicht gerade völlig nutzlos, aber ohne, dass es wirklich etwas bringt, kann man verbringen. Und es ist, denke ich, wirklich wichtig, dass wenn wir das schon machen und uns die Zeit nehmen, dass wir uns immer wieder überlegen, wie merken wir, ob wir gut unterwegs sind oder nicht. Und das ist auch eine Frage, wo Buddha immer wieder darüber erzählt hat, in den unterschiedlichsten Lehrreden, auch über die sogenannten Erleuchtungsfaktoren, das klingt für uns ein bisschen fremd, hat er mehrfach geredet in den Lehrreden, unter anderem die das interessiert oder für die man möchte nachschauen in der mittleren Sammlung und der Lehrrede M118, wo überhaupt ganz eine berühmte Lehrrede ist, vor allem die, die sich mal mit Atem verstärkt auseinandersetzen, weil das ist die Anapanasati Sutta, die Achtsamkeit auf den Atem. Und dort wenn man stark über die Achtsamkeit und die Bedeutung von der Beobachtung vom Atem redet, redet er unter anderem auch über die Erleuchtungsfaktoren. Wir haben ja Erleuchtung eben tönt so für die Schulen und fremd und so und kann einem vielleicht davon abhalten, sich mit dem auseinanderzusetzen, wenn man sagt, ja, also erleuchten und so. Also, das klingt schon ein bisschen strange. Um was geht es? Es geht eigentlich darum, mit dem, was wir hier miteinander machen wollen. Und das ist auch Bezeichnung vom MBSR-Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Also es muss irgendwie etwas in der Richtung bringen, sonst müssen wir es ja nicht machen. Also irgendwie müsste das uns helfen, anders mit Stress oder dann eben, wenn wir ein bisschen noch Gammen öffnen und ein bisschen ein älteres Wort nehmen, das aber umfassender ist, in der buddhistischen Psychologie, mit Leid, wo wir uns selber bereiten oder auch andere, das versuchen zu reduzieren. Also wenn unsere Praxis etwas bringen soll, muss sie in dieser Richtung irgendetwas bringen. Und von dem her kann man sagen, können wir die Erleuchtungsfaktoren, deren für den anders sagen, sind Faktoren, die uns zeigen, sind wir auf dem Weg von einer Befreiung von Stress oder von Leiden, sind wir irgendwie gut unterwegs oder laufen wir in den Schilfuß. Und ähnlich wie wenn man sonst unterwegs ist, irgendwo hingeht, braucht man irgendwie Kontrollpunkt, um zu merken, auf der Straße ist es ein Wegweiser, wenn ich nach Zürich will, irgendwann schaue ich wieder auf einen Wegweiser, bin ich noch auf Zürich oder habe ich irgendwie die Ausfahrt verpasst und fahre Richtung Luzern oder irgendwie so. Also auch wenn wir sonst nicht mehr ganz normal unterwegs sind, versuchen wir uns immer zu orientieren, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg. Und die Frage ist natürlich, was sind Wegweiser auf so einem Weg, wo wir da auch unterwegs sind, auf so einem Übungsweg, in einer Praxis, was sind Faktoren, was sind Wegweiser, Indikatoren, dass wir uns eben in die richtige Richtung bewegen und dass wir uns überhaupt bewegen und nicht irgendwie sogar rückwärts. Und diese sieben Erleuchtungsfaktoren sind einerseits solche Positionslichter, Wegweiser. Sie zeigen uns die Ausprägung, wie stark sie da sind, zeigen uns, wie gut sind wir unterwegs. Sind aber gleichzeitig auch Faktoren, die uns helfen, überhaupt voranzugehen. Es ist ein bisschen beides. Es ist so eine Indikation, sind wir gut unterwegs. Und gleichzeitig sind es aber Faktoren, die uns auch vorwärts bringen. Und über diese sieben sogenannten Erleuchtungsfaktoren oder Befreiungsfaktoren, oder wie man ihnen sagen will, auf Pali sind das die Bojangas, möchte ich heute oben etwas sagen. Ich habe euch eine sehr gute Darstellung kopiert aus dem, da steht er noch nicht drauf, weil das habe ich gekriegt, bevor das Buch rausgekommen ist. Es ist von Fred von Almen. Das ist aus dem Buch oder ist im Buch drin und es ist dort auch, sind die Erleuchtungsfaktoren auch kurz beschrieben, dann Buch Buddhismus, der dicke Schunke, den ich am Ende des Kurses aufgelegt habe, der glaube ich auch als Literaturangabe bei mir auf der Website ist, wo ich auch bei dieser Gelegenheit vielleicht auch nochmal wirklich empfehlen kann. Und ich finde das eine sehr treffende, sehr gute Darstellung und ich möchte ein bisschen entlang von dieser Darstellung, wo ich für das später dann daheim mit der Hilfe, auch das in Erinnerung zu rufen oder mit dem ein bisschen unterwegs sein, möchte ich auf die einzelnen Faktoren eingehen. Als erstes, wir haben das oben, haben wir das achtsame Quasi oder die Achtsamkeit. Ich denke, das ist einer von den Faktoren, die wir für meinen kennen am besten, weil schlussendlich haben wir ja zusammen einen Kurs absolviert, der heisst Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Also dort ist es ja irgendwie um Achtsamkeit gegangen. Wir haben probiert, miteinander mit unterschiedlichsten Methoden und Übungen für den Alltag, aber auch daheim, die Achtsamkeit zu stärken, den Achtsamkeitsmuskel zu trainieren. Die Achtsamkeit ist auch hier bei diesen 7 Erleuchtungsfaktoren der wichtigste Aspekt. Das steht da oben. Und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr, im letzten Achtsamkeitsjahr, ich weiß nicht genau wann, habe ich über so verschiedene Bilder erzählt, die es gibt in der Lehrrede zum Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit, bei uns, wenn man das auf Deutsch übersetzt, hat das vielleicht nicht ganz die Bandbreite von möglichen Bedeutungen, wo Sati, man sieht das in Klammern drunter, darunter achtsam Gewahrsein Sati im Pali hat. Eine Bedeutung oder ein Bild, das ich auch damals gebraucht habe, für Achtsamkeit, wo ich auch für mich also wieder sehr, sehr hilfreich ist, und die hilft einem auch, wenn man die Darstellung anschaut, ist, die Achtsamkeit ist wie eine Kutsche, die auf dem Kutschbock sitzt und tut mehrere Pferde lenken. Man könnte sich jetzt hier vorstellen, es sind 6 Pferde, es ist ein 6-Spanner hier und die Achtsamkeit sitzt auf dem Kutschbock und muss schauen, dass die Pferde, die 6 Pferde oder die anderen Erleuchtungsfaktoren in einem richtigen Tempo marschieren, jetzt eine links und die andere rechts, dass sie auch in einem ähnlichen Rhythmus sind. Einerseits muss Sati die Pferde hier jetzt im Auge behalten, muss sie auch an den Zügel immer wieder ziehen, muss sie steuern. Und gleichzeitig hat Sati aber auch hier die Qualität, man kann nicht einfach nur auf die Pferde schauen, der Kutscher, und kann die Strasse nicht mehr im Auge behalten, sondern man muss immer noch schauen, auch dort kommt die nächste Kurve und rechtzeitig die Pferde in die Kurve lenken. Also die Qualität von Achtsamkeit muss einerseits bei den Pferden sein, im Kontakt mit den Pferden, mit den Ziehen, und andererseits aber auch offensiv für das, was kommt. Man muss einen anderen Blick haben. Das heisst, die Achtsamkeit, die hier gemeint ist, ist einerseits ganz mit dem, was da ist, nämlich da, was passiert mit den Pferden, und andererseits aber auch für das, was gekommen kann. Das ist so eine schweifende, vorhersehende Achtsamkeit. Wenn uns vielleicht das Bild von der Kutsche ein bisschen zu altbacken ist, so viele Kutschen haben wir nicht mehr auf der Strasse. Jeder oder viele von uns fahren vielleicht Auto oder Velo, ist ja gleich. Wenn wir Auto fahren auch, dann müssen wir irgendwie einerseits die verschiedenen Gangschaltungen im Griff behalten, Tourenzahlen vom Motor, wenn wir schalten, wenn wir in den Spiegel schauen, hindern, wenn wir führen schauen, wenn wir den Tacho im Blick behalten, dass wir nicht plötzlich zu schnell sind, brauchen aber auch einen Blick nach vorne, was kommt auf der Straße. Also wir müssen wirklich präsent sein und gegenwärtig sein. Das ist die Qualität von Achtsamkeit, die hier ganz wichtig ist. Das Entscheidende von Achtsamkeit ist, dass man wirklich nicht so sehr beobachtet. Das finde ich immer wieder ein bisschen ein gefährlicher Begriff. Darum habe ich das auch vor in der Meditation noch einen anderen Buch. Beobachten könnte man als distanziert auffassen, abgeschnitten. Die Achtsamkeit, die da gemeint ist, man ist im Kontakt mit dem, was passiert. Also es ist wichtig, dass die Wahrnehmung, unsere Achtsamkeit, nicht eine distanzierte, kühle, ich schaue dann einmal was durch, ich schaue schon genau an, aber irgendwie bin ich weg davon, sondern dass ich wirklich im Kontakt bin mit dem, was auch hier passiert. Die wichtige Qualität, die Achtsamkeit hier hat, ist wie beim Kutscher, dass sie die anderen Faktoren irgendwo bis zu einem gewissen Grad im Gleichgewicht halten. Dass die gleichmäßig ziehen. Nur wenn die gleichmäßig finden, eins von diesen Pferden bockt und stehen bleibt, dann kommen die anderen auch nicht vorwärts. Also sie müssen in einem ausgewogenen Verhältnis müssen die Pferde miteinander laufen, dass der Sechsspänner vorwärts kommt. Gleichzeitig eben hat wie der Kutscher, der nach vorne schaut, hat die Qualität von Achtsamkeit, das ist eine weitere Qualität, die Achtsamkeit hat, die oft zum Beispiel mit einem Torwächter in der Lehrrede verglichen wird, hat sie auch einen Schutzfaktor. Sie bewahrt uns in leidhafte uns Verhaltensmuster oder Stressmuster rein zu verstricken. Sie schützt uns da davor. Sie schützt, und das können wir, wenn wir mit dem Kutscher sind, sie schützt eben, indem sie vorausschaut, sie sieht, was passiert und tut rechtzeitig die Pferde um das Hindernis, das hier vielleicht im Weg kommt, um dirigieren. Wenn wir jetzt mit Achtsamkeit unterwegs sind, das sind wir ja alle auch, wir probieren die Achtsamkeit zu halten im Alltag, wir probieren sie zu stärken in Meditation daheim, können wir uns zu dem steuernden Glied von diesen Erleuchtungsfaktoren und immer wieder vielleicht einmal Fragen stellen unterwegs. Vielleicht am Oben oder am Morgen, je nachdem, wenn ihr daheim sitzt. Und da könnt ihr Fragen, vielleicht auch zwischen dem Tag, könnt ihr euch zum Beispiel eine Uhr stellen, das mache ich manchmal, wenn ich frage, ob sie einmal läutet, oder Kirchglocken, wenn sie läutet, oder die Lehrer sind, wenn Pausenglocken läutet. Bin ich wach? Bin ich präsent? Bin ich da? Und habe ich Achtsamkeit wirklich im Alltag oder habe ich immer wieder so das Gefühl, und das ist ein bisschen vor, ja, also wenn ich dann vom Küssi aufstand, ist vorbei, dann kommt wieder der Alltag, ist mir klar, dass das weitergeht. Das ist einfach eine bestimmte Form von Übung. Oder lasse ich die Achtsamkeit praktisch daheim auf dem Meditationsküssi oder dem Schemel zurück. Also probiere ich wirklich, die Achtsamkeit in den Tag hineinzunehmen. Bekomme ich mit, wie ich im Tag reagiere, warum ich etwas sage, wie ich etwas spüre, wie ich etwas auf etwas Antwort gebe. Kriege ich mit, was für Emotionen kommen und vergehen? Oder passiert es immer wieder? Also immer wieder schauen, ist die Achtsamkeit wirklich präsent, versuchen, die Kontrollfrage immer zu stellen, ist der Kutscher eingepfust oder ist er noch wach auf seinem Kutschbock? Erkenne ich Möglichkeiten, die ich Einfluss nehmen kann, die ich steuern kann? Oder verpasse ich die Möglichkeit und merke erst am Schluss, dass ich von meinen Gedanken, von meinen Vorlieben, von meinen Emotionen wieder nebenan gesteuert worden bin? Oder merke ich schon, wenn sie kommen, wenn sie auf einen anziehen? Das sind vielleicht so Fragen, die wir uns können zum Thema Achtsamkeit immer wieder mal stellen. Wo bin ich genau unterwegs mit dieser Achtsamkeit. Denn wenn wir auf der linken Seite runtergehen, kommt dann der zweite Erleuchtungsfaktor, erforschen, ergründen. Und können wir die Bedeutung uns von dem darauf veranschaulichen, egal was wir machen, daheim, ob wir jetzt oder in unserem Beruf oder eben beim Autofahren, wenn wir Auto fahren, müssen wir irgendwie ein gewisses Grundverständnis haben von den Verkehrsregeln und von der Funktionsweise, wie man das Auto muss bedienen. Ich brauche, egal wo ich es mache, brauche ich ein gewisses Wissen. Und wenn ich möchte besser werden in dem, was ich mache, dann brauche ich mehr Wissen darüber. Also erforschen, ergründen, ist damit gemeint, dass die Praxis, die wir machen, die wir im MBSR-Kurs vor allem ja miteinander einfach mal prima über die 8 Wochen versucht haben, die Achtsamkeit zu stärken, die Sammlung bei etwas zu bleiben, dass ihr euch einmal wieder bewusst sind, dass ihr versucht, euer Wissen über die Praxis zu vertiefen. Sei das durch Lektüre, durch Vorträge, durch Reden mit anderen. Ein wichtiger Teil, wenn man möchte besser werden, in Anführungszeichen, der Praxis, sie tiefer verstehen, ist, dass ihr euch auch mit dem auseinandersetzt, wie man sich mit etwas anderem mal auseinandersetzt. Wenn man mehr will wissen, wenn man besser werden möchte, dürfen ihr durch den Wissensaspekt nicht vernachlässigen. Das ist ein Teil, der mit dem gemeint ist. Also man muss ergründen, was man eigentlich machen, auch sich mit dem auseinandersetzen. Das ist eher der intellektuelle Teil, das vom Lesen. Der zweite Aspekt und fast noch der wichtige, der aber auch gemeint ist, dass man es nicht nur lenkt, sagen wir, achtsam und gesammelt sein, sondern mit diesen beiden Instrumenten eigentlich mitzukriegen, was läuft eigentlich ab in mir? Was poppt da in mir auf? Was kommt und was vergeht? Und was sind die Ursachen dafür? Wie ist dazu gekommen, dass ich mich jetzt wieder habe, etwas aufregen? Oder dass ich etwas gesagt habe? Vielleicht gelingt es uns nicht, während das passiert, aber wenn wir zum Beispiel am Oben sitzen und dann kommen so die Erinnerungen vom Tag in den Gesprächsfetzen, dass wir merken, hey, noch mal versuchen nachspüren, was ist der Verlauf von dem, was ist dort die Ursache und Wirkung, was ist hintereinander gekommen. Das Gründe, da ist gemeint, dass wir versuchen, mit einem wachen Blick das mitzukriegen, was uns passiert. Und für das brauchen wir die Achtsamkeit und die Sammlung. Aber alleine mit dem ist es eigentlich noch nicht gemacht. Das sind nur die Instrumente dafür. Das Entscheidende ist, dass wir es dann anwenden als Arbeitsinstrument, um mitzukriegen, wie haben wir uns Stress, Leid geschaffen. Wie sind wir in diese Zirkel hineingekommen? Wann hat es auch wieder aufgehört? Wie hat es angefangen? Was sind die Ursachen dafür gewesen? Wo hat es vielleicht Möglichkeiten gegeben, Einfluss zu nehmen? Vielleicht hat es um einen finanziellen Zeitpunkt. Vielleicht ist es sogar gelungen, in einem Gespräch, wo man merkt, jetzt langsam steigt so ein bisschen der Puls und das Fieber und jetzt bin ich schon aus dem Büro rausrasen, um dem mal sagen, was ich meine. Zu merken, hey, zuerst, was ist jetzt, was läuft ab? Versuchen, das so mitzukriegen. Das ist gemeint mit Erforschen der Gründe, vor allem auch, was läuft bei uns selber ab. Und dafür ist nicht wieder das Theoretische zum Teil wieder hilfreich, da gibt es nicht auch Bücher, es gibt Lehrreden darüber, es gibt Vorträge darüber, wo man sich zu dem Thema zum Beispiel, das war aber alleine mal ein eigener oben an der Vortrag zum bedingten Entstehen, wo Buddha dort ganz exakt nachgespürt hat, wie kommt eigentlich, was sind so Bedingungen für leidhaftes Entstehen. Paticca Samuppada nennt sich das, das nachgeforscht hat. Da kann man auch darüber lesen oder einen Vortrag hören. Das Erforschen und das Ergründen ist so ein bisschen, wenn man sich ein Bild dafür vorstellen will, wie vorher die Kutscher. Das kann man sich vielleicht mit so einem Bild wieder vergegenwärtigen, wenn ihr nicht wissen, was ist jetzt so genau eigentlich gesagt worden mit achtsam und quasi. Vielleicht könnt ihr euch einfach Kutscher merken oder Autofahren. Dann ist wieder klar, aha, ja, das könnte dabei sein. Beim Erforschen und Ergründen ist das, würde man mit einer Lampe, das ist oft auch ein Bild, das in der Lehre braucht, in ein dunkles Zimmer gehen. Das ist ein dunkles Zimmer, so alles schemahaft erkennbar, wir wissen nicht genau, was ist. Und wir gehen mit einer Lampe und machen das Licht da, dann gehen wir mit einer Kerze rein. Plötzlich sehen wir, ah, das ist ein Stuhl und das, was ich gemeint habe, ist irgendetwas komisch, was man für Angst macht. Ah, das ist irgendwie ein Tuch, das am Boden liegt oder irgendetwas. Plötzlich sieht man, was ist da. Und der erforschende, ergründende Anteil von unserer Praxis ist, zu erkennen, was ist da. Es ist wie eine Lampe, die Licht bringt in die Sache. Wir tun das, was uns an Emotionen im Alltag passiert, nicht mehr einfach so dumpf erleben, wie eben im Zimmer, wo wir irgendwie uns anschlagen und nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich los, wenn ich mit Lampen reingehe, plötzlich sehe ich, aha, das ist passiert hintereinander und da ist das passiert, dass wir das versuchen, so mit dieser Lampe zu ergründen, was läuft eigentlich in uns ab. Das ist der Teil Erforschen, Ergründen, das ist dort damit gemeint. Egal, was wir tun, wenn wir es eben gut machen müssen, und damit komme ich zum dritten Faktor, Bemühen, Energie. Egal, was wir eben machen, wenn wir besser werden möchten, ob wir jetzt joggen oder Inlineskaten oder Klavier spielen oder ein besserer Lehrer, ein besserer Zahnarzt werden, egal was. Wenn wir in etwas geübter werden, besser werden, wir, das kennen wir alle bestens, bis zu einem gewissen Grad leider Energie aufwenden. Also wir können nicht einfach erwarten, dass uns das, was uns wichtig ist, zufliegt und dass wir einfach so von selber in irgendetwas besser werden. Und das ist auch hier der Fall. Also das ist euch dann ja längst bewusst, das haben wir gemerkt im Kurs. Wenn uns etwas wichtig ist und wir wollen noch einmal vorankommen, besser werden, geübter werden, erfahrener werden, dann müssen wir Zeit und Energie, müssen wir Kraft investieren. Wir haben vielleicht manchmal auch gegen einen inneren Widerstand, das wäre bequem, etwas anderes zu machen, sagen, nein, es ist mir eigentlich wichtig. Ich tue hier meine Zeit für das investieren. Ich lese das, ich sitze aufs Mitküssi, ich versuche, auch wenn ich jetzt ganz lieber etwas anderes mache, würde ich lieber den Fernseher anmachen und mich von dem, was an Unangenehmen im Tag gelaufen ist, nein, jetzt sitze ich auf meine Küsse und versuche, anzuspüren und anzuschauen, was ist dort eigentlich abgegangen in mir. Ich könnte mich so einfach wegdimmen am Morgen mit irgendetwas und sage, ja, passe, was soll's, oder? Aber ich kann das Gegenteil machen. Das braucht eine gewisse Energie. Es ist nicht gerade so, dass du liegen und sagst, ja, komm, jetzt sitze ich an und bin zwar müde, aber jetzt spüre ich noch mal reinspüren, nachspüren, was ist wirklich gegangen. Da merken wir gerade, das kennen wir, da braucht es Energie, da braucht es eine gewisse Überwindung von unserem inneren Schweinehund. Da müssen wir ein bisschen Energie gegen diese Trägheit investieren. Und die Energie, die hier gemeint ist, und das merken wir auch, die ist, nicht, es gibt Energie, die ist oft so zerstreut und flatterhaft. Ja, ich mache das und zähle und so. Das ist auch Energie. Man furzt irgendwie in der Gegend umeinander. Das, was hier gemeint ist, ist eine Energie, die gerichtet ist. Ich habe ein Ziel. Ich möchte auf dem Weg von meiner Praxis, in diesem Fall jetzt, möchte ich besser werden. Also was muss ich dazu unternehmen? Ich muss mir ein bisschen überlegen. Aha, ich will jetzt meine Energie hier hineinlenken. Ich kann nicht einfach sagen, ja, seit Jahren komme ich gesagt, nein, jetzt stand ich auf, jetzt lese ich ein Buch, nein, jetzt höre ich einen Vortrag, nein, jetzt gehe ich doch runter. Also es braucht eine gewisse Stetigkeit, eine Gerichtetheit von dieser Energie. Es ist eine Energie, aber es ist eine ruhige, es ist eine gerichtete, es ist nicht eine flatterhafte Energie, die hier gemeint ist. Vielleicht, und das ist nicht ein Einwand, den wir durchaus alle können, glaube ich, oder bei uns anbringen, ja, aber für das habe ich ja nicht Zeit, es reicht ja knapp zum Sitzen daheim und vielleicht auch nicht jeden Tag, und wie soll ich das denn machen, jetzt kommt das auch noch, müssen hier noch Energie investieren, und wie soll ich das denn machen, bis uns schon genug ausgebucht. Und ich denke, was uns dafür wirklich wichtig ist und was mir selber immer wieder hilft, Sitzensformale oder der Bodyscan oder Yoga-Übung oder was ihr gerne macht, ist wirklich ein Teil von der Übung. Es ist der ganze Tag Potenzial zum Üben. Oder auf dem Weg sein, in dieser Praxis, die wir machen, heisst nicht nur auf dem Küssi sitzen. Sondern wir können das überall machen. Also Praxis heisst auch wirklich, es ist nicht nur so, ja, ich habe da nicht Zeit, um da zu sitzen, sondern ich habe den ganzen Tag Zeit für Praxis. Ich muss mir das auch immer wieder sagen, auch mein Weg auf die Arbeit ist Praxis. Das Begrüßen von einem Schüler, der zu mir kommt, das Begrüßen von den Kindergärtnern am Morgen, das Überwachen von der 9-Pause, das Betreuen von einem Patienten zu begrüßen oder das Aufnehmen von einem Patienten, egal was wir machen, die Angst vor dem Patienten, der zum Zahnarzt kommt, in der Erwachsenenbildung irgendwie. Überall gibt es Möglichkeiten, um die Praxis zu leben. Und von dem her, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben, um auf dem Küssi zu sitzen, das heisst nicht, wir haben keine Zeit zum Praxis. Für die Praxis, wir haben den ganzen Tag Zeit und können probieren, dort Energie zu investieren in unsere Praxis. Was wir aber auch uns bewusst sein, finde ich, und das tut mir ganz wichtig, das ist für den Fallen auf der anderen Seite. Wir können zu lasch unterwegs sein, oder? So und sagen, ja, ja, jetzt morgen, heute, morgen. Und dann morgen ist wieder morgen und damit ist dann nie. Das kennen wir uns auch für die einen oder anderen. So, ja, ja, morgen fange ich dann an, aber jetzt heute nicht. Also wir können irgendwie so zu lasch sein und das wäre dann eben so das Gegenteil von Energie. Und ich sage, hey, nein, komm jetzt. Ich habe doch Wellen. Eigentlich ist mir wichtig, jetzt mache ich es auch. Kann ich auf der anderen Seite Gefahr sein, dass ich zu verbissen dran bin. Also so, wenn man so ein bisschen ehrgeizig ist, leistungsbereit und so, kann man nicht auch Meditation so mit so wie Spitzensport betreiben. Oder wirklich so verbissen den Drago. Man kann sich festfahren. So mit zusammenbissenen Kiefer, jetzt hocke ich das aber ab auf meiner Liste. Oder? Und da muss man auch wieder gut mit sich im Kontakt sein. Bin ich vielleicht auch zu verbissen unterwegs? Zu leistungsorientiert? Sage, jetzt müssen Sie, heute mache ich es noch. bin ich vielleicht auch unterwegs zu diesen grossen Zielen von ohne Stress sein, frei von Leid, das sind ja hehre Ziele. Und, man kann sich auf dem Weg dorthin selber fertig machen, weil wir sind eigentlich das ganze Leben, und die meisten, die von uns nicht erleuchtet werden in diesem Leben, und das werden vermutlich die meisten sein von uns, aber vielleicht hat es ein paar, was dann erleben. Also wir sind unterwegs, das müssen wir uns bewusst sein. Das heisst, bemühen, finde ich ganz entscheidend, heisst nicht ankommen, sondern es heisst auch unterwegs sein und dürfen. Und nicht sich fertig machen an dem, indem wir immer nur den Weg noch vor uns im Blick haben, noch zum Ziel, ich sehe immer noch, es ist noch so weit und noch so weit, und sondern auch mal zurückschauen und sagen, hey, es liegt auch schon ein Weg hinter mir. Ich habe auch schon etwas erreicht. Ich bin ein Stück weitergekommen mit dem, was ich wollte. Also schauen, dass man nicht die Erleuchtungsfaktoren und die ganze Praxis so zu einem destruktiven Ideal, zu einer destruktiven Übung wird. Dort wirklich auch, wenn wir extrem leistungsbereit sind und so, auch wieder dort gut anschauen. Das Bild, das ich hier sehr ein gutes Bild finde, das auch in der Lehre jetzt mal auftaucht, kann man sich gut veranschaulichen. Es ist wie wenn man bei einer Gitarre, bei einer Geige, bei einem Seiteninstrument die Seite spannt. Oder? Die kann ich so stark anspannen, dass sie reißt. Und dann kommt auch kein Ton mehr. Wenn sie zu schlaff ist, passiert aber auch nichts. Dann ist irgendein Gebrumme oder nicht umeinander fiedeln auf dem Cello und das ist nicht gespannt. Also es muss die Seite, damit der Ton rauskommt, wo man will, muss es ein richtiges Verhältnis haben von Spannung und Entspannung. Es muss genau richtig sein. Und da müssen wir schauen, dass unsere Energie, die wir investieren, richtig ist. Damit wir das merken, ob sie richtig spannend ist, braucht es wieder Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Da müssen wir gut anschauen. Sind wir so unterwegs, wie wir könnten? Und die Kontrollfrage dazu ist eben, mache ich das, was ich machen kann? Oder habe ich eine Entschuldigung, dass ich es nicht mache? Irgendeine Ausrede. Sehe ich die Praxismöglichkeiten im Alltag? Versuche ich eben die Achtsamkeit immer wieder in meinen Alltag zu tragen? Tue ich mich überfordern mit meinen Ansprüchen an mich selber und an meine eigene Praxis? Oder tue ich mich vielleicht auch unterfordern? Bin ich ein bisschen zu nachsichtig mit mir? Bin ich mit mir so weit unterwegs, wie ich wirklich kann? Und schöpfe ich das aus, was ich kann? Tue ich mich nicht überfordern, tue ich mich aber auch nicht unterfordern. Das wäre gemeint mit Bemühen Energie. Der vierte Faktor hier ist freudiges Interesse. Wenn wir unterwegs sind, und ich hoffe, ihr habt das auch schon erlebt, ich denke, wenn wir merken, dass uns der Praxisweg die ganze Zeit wird nerven und wir es nur als Last empfinden, wäre da vermutlich nicht mehr da. Ich hoffe es zumindest, würde sagen, das ist nichts. Da bin ich nicht falsch unterwegs. Ich denke, das, was wir da machen, muss uns auch immer irgendwo wieder mal beglücken. Und wenn wir merken, hey, es macht Spass. Es ist interessant. Wir sind mit Interesse dran. Das ist toll, was da passiert. Also wir müssen wie Freude haben. Wenn wir die ganze Zeit nur mit einem sauren Gesicht uns bemühen und unterwegs sind und zusammen bis in den Zehen, dann irgendwie, dann machen wir etwas nicht gut in dieser Praxis. Die Praxis ist zwar durchaus manchmal anstrengend, dann nicht immer unbedingt gerade sehr angenehm, das wissen wir, aber es müssen immer wieder, es müssen wieder Freude aufkommen, es müssen immer wieder auch Spass machen. Wenn es uns das nämlich macht, dann gibt es uns auch die Energie. Und dazu kann es Verschiedenes helfen. Eins kann helfen, einfach dass wir uns überlegen, eben, dass wir überhaupt die Möglichkeit, erstens einmal trotz unserem vollen Alltag, dass wir doch noch Zeit und Energie finden, uns mit so etwas auseinanderzusetzen, ist schon einmal eigentlich toll. Wir haben auch viele Möglichkeiten, die wir nutzen können. Wir können eben, wenn wir in irgendeinen Buchladen laufen, da jetzt uferweise Literatur, die uns zur Verfügung steht. Wir können aufs Internet gehen, da haben wir uferlose Anzahl von sehr guten Vorträgen von Literatur über unsere Praxis. Wir können zu guten Lehrern gehen, wir können in den Kurs gehen. Wir können es uns auch leisten, zeitlich und finanziell. Also wir haben idyllischste Zustände, wie wenig Menschen vor uns hatten. Und das ist jetzt schon ein Grund zur Freude, dass man kann sagen, hey, ich habe auch Potenzial für die Praxis. Aber auch die Praxis selber, wenn wir eben wieder ein bisschen im Blick kriegen, nicht nur das, wo uns vielleicht noch nicht glückt, und dann müssen wir nicht wieder aufpassen, sondern das, was uns schon glückt. Heute, hey, in dem Moment, ich bin zwar nicht für die ganze Zeit Achtsamkeit, aber ich konnte dem Gespräch ein bisschen eine andere Wendung geben. Ich konnte ein paar Mal durchschnaufen, bevor ich etwas gesagt habe. Ich konnte den Tag wirklich aus der Ruhe anfangen. Oder ich konnte in der Ruhe beenden. Ich habe es geschafft, obwohl ich es heute sehr streng hatte, hier hinzukommen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe es wieder mal geschafft, mir das einzurichten. Dass wir wirklich auch für das, was uns gelingt, das Auge dafür haben und an dem uns wirklich auch freuen und dankbar sind. Und mit dieser Dankbarkeit kommt auch Freude auf. Und nicht nur das, was wir noch nicht können, noch nicht erreicht haben, das, was wir noch nicht so gut sind, wo wir finden, da die Nachbarin, die sitzt viel, super, viel besser auf dem Küssi und ich muss mich die ganze Zeit bewegen und das Bein juckt. Irgendwie, wieder bin ich am Versagen, ich kann nicht eine halbe Stunde sitzen, sondern sehe das, was ich geschafft habe für mich, das, was ich können, das, was mir glückt ist. Und nicht aufpassen, nicht uns dauernd vergleichen, mit anderen bewerten, sondern sehen, was glückt uns, was ist uns, gelingt uns schon, wo sind wir schon gut. Was vielleicht auch wichtig ist, und das haben wir vielleicht gemerkt, wir denken vielleicht manchmal, ja, etwas ist, dass etwas interessant ist, ist nur in der Sache selber oder in der Person. Das ist eine langweilige Person, oder das ist ein langweiliges Gespräch, oder die Situation interessiert mich nicht mehr. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, im Kurs haben wir so eine Übung miteinander gemacht, das achtsame Reden miteinander. Zuerst haben wir, der eine hat etwas erzählt und wir haben ihm zuerst aufmerksam versucht zuzulassen, egal was der eine erzählt. Und vielleicht hat uns das effektiv interessiert, wenn man es auch so gehört hat, dafür nicht. Und dann haben wir den Modus gewechselt, das interessiert uns überhaupt nicht. Dann haben wir plötzlich gemerkt, wie da eine Distanz entsteht und ich kann mein Inneres, dass etwas interessant ist und mir auch Freude macht und interessant wird, liegt nicht nur am anderen und an der Sache, sondern an meiner Einstellung dazu und wie gehe ich daran. Ob ein Gespräch interessant ist, ich kann jemandem wirklich probieren, Interessen entgegenbringen, zu schauen, was ist das Interessante, was hat die Person mir zu sagen? Und plötzlich entsteht Interesse und damit auch Freude. Es ist nicht nur an der Person, mit der ich rede zum Beispiel, sondern es ist auch an meiner, in der Art und Weise, wie ich an die Sache angehe. Also Freude darf nicht einfach nur erwarten, dass es von außen. Freude und Interesse entsteht auch in unserer Einstellung, wie wir an der Sache dran sind. Man hat wieder mit Bemühen und Energie und so zu tun. Wir können uns also auch hier ein bisschen fragen, so Kontrollfragen, wie bin ich unterwegs? Bin ich mit Freude unterwegs in meiner Praxis? Oder ist es einfach eine Pendenz, eine Abhockerei, wie vielleicht anders, was ich einfach mache? Bin ich immer wieder auch bewusst dankbar für das, was ich schon erreicht habe. Nicht am Oben, das ist mir nicht gelungen und das nicht und das nicht, gar frustriert ins Bett, sondern mir bewusst auch klar mache, was ist mir heute so beglückt. Welcher gute Wegstück liegt hinter mir, nicht nur das, was vor mir liegt. Sondern wir das immer wieder in den Blick nehmen. Das Freude, und damit kommt dann Freude und kommt Interesse und damit eine neue Energie auf. Wenn wir dann auf die rechte Seite gehen von dieser Darstellung zum fünften Element der Ruhe, dann mir hilft am besten zu verstehen, um was es bei diesem Faktor geht, wenn ich mir das Bild oder wenn ich mir so eine vergegenwärtige ein ruhiges Gewissen habe. Oder vielleicht ein ungutes Gewissen habe. Man hat irgendjemand einen so angeflunkert, angelogen und dann merkt man, die merken das irgendwann, ich muss noch irgendwie die Lüge noch ein bisschen ausbauen. Und so das Gefühl, das man dann hat, das ist Unruhe. Das ist so eine geistige Unruhe. Ich weiss, da könnte etwas rauskommen, ich hoffe, das kommt nicht aus, was ich da gemacht habe oder gesagt habe, oder dass ich das gesehen bin. Das ist Unruhe und das Gegenteil davon ist Ruhe. Also innere Ruhe oder Stilltheit entsteht eigentlich dann, wenn wir uns im Sinn von unseren Wertvorstellungen ethisch verhalten. Sei das in unserem dem, wo wir dienen, in dem, wo wir sagen, dass, wenn wir freundlich sind zu anderen, so wie wir es eigentlich möchten, wenn wir großzügig sind, wenn wir friedlich sind, dann wirkt das zurück auf uns in Form von innerer Ruhe. Und wenn wir es anders sind, wenn wir ein Anfahren, einen Streit vom Zaun brechen, wenn wir eben unehrlich uns verhalten, vielleicht sogar mal etwas gestohlen haben und dann wissen wir das Gefühl, wie das ist, was ist, wenn das rauskommt und so, oder etwas uns da gemacht haben, was wir eigentlich nicht sollten, wir wissen es genau, dann wissen wir, wie das auf einem zurückwirkt, in Form nämlich von Unruhe. Und nicht umsonst ist darum auch die jetzt schon einen Vortrag gehört haben von mir oder sonst auch schon gelesen haben, über den achtfachen Pfad, den Buddha beschreibt, eigentlich der Kern eigentlich von der Lehre von Buddha, das teilt sich auf in drei Teilgebiete, nämlich in den Wissens-Weisheitsaspekt, in der Meditation-Sammlungsaspekt und in der Mitte eigentlich ethisches Verhalten. Und ethisches Verhalten ist wieder rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebenserwerb. Wenn wir uns eben, das ist nicht umsonst, wenn wir uns nämlich ethisch korrekt verhalten, wirkt das zurück in Form von innerer Ruhe. Und die innere Ruhe, die brauchen wir, um wieder auf etwas genau anzuschauen, mit etwas im Sein. Wenn wir innerlich unruhig sind und dauernd überlegen, wie kann ich das noch gerade biegen oder das noch irgendwie das am Leben erhalten liegt, dann bin ich mit dem beschäftigt, dann fällt es mir schwer, Sammlung zu erzeugen. Und darum, wenn ich will unterwegs sein und mitkriegen, was passiert, braucht es wieder innere Ruhe und die ist das ein Ausfluss von eben ethischem Verhalten. Und der ruhige Geist und die Freude, wo wir vorher, darüber geredet haben, ist wieder selber ein wichtiger Faktor, dass überhaupt die Sammlung entstehen kann. Wenn man jetzt, bevor ich auf die Sammlung gehe, noch ein paar eben so Kontrollfragen, die man sich stellen kann, vielleicht zum Thema Ruhe, kann man sagen, am Oben bin ich mit einem ruhigen Gewissen da auf meinem Küsschen oder auf meinem Bänkchen. Oder gibt es etwas, wo ich froh wäre, ich habe es gemacht oder gesagt, wo nicht ganz meinen Wertvorstellungen oder dem, was ich eigentlich selber für richtig erachte, entspricht. Ist mein Geist ruhig oder ist er aufgewühlt? Habe ich Sachen eben gesagt oder gemacht, die andere gekränkt oder verletzt haben und in Form von Unruhe auf mich selber zurückgewirkt oder für das Gegenteil? Habe ich da vielleicht bewusst und dann mit zwei, dreimal durchgeschnufft, habe mich eben nicht hinreissen lassen zu verletzenden Worten. Und das wirkt am Oben, wenn ich auf das zurückschaue, in Form von innerer Ruhe auf mich eben zurück. Da kann ich schauen, wie ist das mit dieser Ruhe vom Geist? Ist da Ruhe oder ist Unruhe? Wenn wir jetzt eben zur Sammlung gehen, dann ist die Sammlung ja das, wo man, kann man manchmal dem Konzentration sagen, aber Konzentration ist ein bisschen etwas Verkrampftes mit dem, in dem Wort. Darum ist vielleicht das ein bisschen komische Wort Einspitzigkeit bei etwas im Können bleiben, sich nicht verzetteln, nicht zerfledern sein, das ist da damit gemeint. Das ist also das Gegenteil von Zerstreutheit, sondern es ist wirklich können sein mit etwas. Sammlung ermöglicht uns, auf allen Objekten von der Achtsamkeit zu bleiben oder zu verweilen. Einfach dabei zu bleiben, nicht sich wegziehen lassen von irgendwelchen anderen Gedanken. Oder wie ein Hund, wo umeinander schnüffelt und dann wieder dort angezogen und da angezogen und der ist permanent irgendwie am Hin und Her kurven, weil ihm die Nase immer wieder vom einen zum anderen zieht. Sammlung ist wirklich, wenn er dann mal wirklich etwas für ganz gut gefunden hat, dann bleibt er dann dort und schnüffelt das am liebsten, frisst das dann noch. Also wirklich bei etwas können bleiben, sich nicht wegziehen lassen. Das ist gemeint mit Sammlung. Und die Sammlung und das können bei etwas bleiben, ist eben wieder ganz entscheidend, um mitzukriegen, was passiert. Wenn ich nicht kann, bei etwas bleiben und mein Geist immer wieder weggezogen wird von der nächsten und noch nächsten anregenden Geschichte, ist es mir nicht möglich, bei etwas zu fühlen und genau zu schauen, wie ist das jetzt ganz genau? Und das wirklich können wieder zu ergründen. Ich brauche Sammlung, um können zu ergründen. Weil ich kann erst ergründen, wenn ich bei etwas über längere Zeit kann bleiben und mitzukriegen, was passiert. Und ganz entscheidend in unserer Praxis ist, und da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist die sogenannte drei Daseinsmerkmale, unter anderem eben die Vergänglichkeit mitzukriegen, das Kommen und das Gehen. Es ist ein dauernder Fluss, der hier passiert. Und das Erkennen von dem, was passiert, von den Ursachen und Wirkungen, vom Kommen und vom Gehen und von anderen Merkmalen, die man merkt, wenn wir so gesammelt da sind und bewusst, ist aber wieder entscheidend, dass es überhaupt zu einer Befreiung kann kommen. Wir müssen mitkriegen, was es mit uns macht, dass wir uns können innerlich befreien. Es muss uns klar sein, was passiert. Wenn wir das nicht mitkriegen, können wir auch nicht machen. Darum ist die Sammlung entscheidend da dazu. Und ich kann mich halt da wieder überlegen, bin ich zerstreut? Springt mein Geist von einem Objekt zum nächsten? Oder gelingt es mir, bei etwas zu sein? Kann ich anzoomen, anfokussieren, wie mit einem Pfeilstecher oder Mikroskop? Gelingt mir das über längere Zeit? Und wenn es nicht sollte gelingen und ich mir dann mir habe, gibt es Übungen, die mir dazu helfen. Eine ist eben immer wieder auf eine Körperempfindung zurückkommen. Häufigst eben der Atem. Das ist eine von seinen Sammlungspraxen, die uns immer wieder hilft, uns auf die Zerstreuung vom Geist anzukommen und zu sammeln. Oder für die, die sich noch mögen erinnern, zum Beispiel die Meta-Meditation, die wir kurz einmal gemacht haben am Achtsamkeitstag. Ich meine, bei den meisten, die da sind, habe ich das schon gemacht. Also es gibt Sammlungsmeditationsmethoden, dass ich dann bewusst so Sammlungspraxis praktiziere. Wenn ich merke, mein Geist ist zu zerstreut, müssen versuchen, den da hinzubringen. Wenn ich dann zum letzten Punkt komme, zum Gelassenheit, Gleichmutsaspekt. Wenn mein Geist ausbalanciert ist, wenn er in der Mitte ist, dann ist die Gelassenheit, ist der Gleichmut da. Dass es mich nicht wegen dem Kleinsten aus meiner Mitte reißt, sondern dass ich dem, was mir im Alltag begegnet, ob das jetzt angenehm oder unangenehm ist, mit gleichem Mut kann begegnen. Nicht, dass ich ausweiche. Wenn es unangenehm ist, schaue ich weg oder ich mache etwas anderes. Und ich sage, ja, das ist unangenehm, aber ich bleibe da. Ich lasse mich nicht da, ich lasse mich nicht verdrängen. Ich bleibe dabei und will genau wissen, was ist. Also Gleichmut hilft, nicht zu schnell Partei ergreifen, wirklich alle Aspekte zu sehen, auch von unserer eigenen Erfahrung. Und sie ist damit nicht, dass sie uns irgendwie gefühllos oder langweilig macht. Das ist oft ein Missverständnis. Ja, die so Praxis machen, am Schluss ist alles so ein Einheitsbrei und langweilig und alles eingeebnet, keine Höhe und keine Tiefe mehr. Das ist nicht gemeint damit, sondern Gleichmut oder Gelassenheit heisst, ich kann mit den Höhen und Tiefen sein, ich halte sie aus. Ich kann mit dem ganzen Spektrum von meiner Erfahrung sein und ich muss nicht immer wieder wegzoomen, damit sobald es unangenehm ist und irgendwie in eine Vermeidungsstrategie gehen, sondern ich kann dabei bleiben, ich stand das durch, ich gehe da rein und erst dann kann ich mit dem auch etwas machen. Sonst bin ich auf der Flucht von dem, was unangenehm ist und immer auf dem Streben hin zum Angenehmen, auf der Flucht vom Unangenehmen. Gleichmut und Gelassenheit hilft uns mit dem zu sein, was ist. Gleichmut hilft uns aber auch dort, und das tut mir noch einen wichtigen Aspekt von dem, auch zu sein mit den Grenzen, die uns gegeben sind. Wir können uns manchmal vielleicht noch so sehr bemühen, wir kennen das vielleicht am besten in Beziehungen oder die Kinder haben oder im Partner. Schlussendlich, unsere Kinder, unsere Partner können wir nicht glücklich machen, leider. Wir können viel dazu beitragen, aber effektiv machen können wir es nicht. Also wir sind häufiger in Situationen, wo wir können nach allem besten Wissen und Gewissen alles dazu beitragen, für andere oder für uns, aber irgendwo entzieht sich immer wieder in einer gewissen Machbarkeit. Und Gleichmut hilft mir, mit dem können sein. Ich kann es sein lassen. Ich kann mit dem in Kontakt sein, aber ich mache mich nicht fertig, weil ich es nicht schaffe. Weil ich an Grenzen stoße. Und wir können nicht alles machen, was wir vielleicht auch gerne machen würden. Wir müssen einfach dort dabei aufpassen, und das ist, die Gleichmut ist ja eine von den vier sogenannten unendlichen Verweilzuständen, oder der Brahmaviharas, ich habe auch schon mal über die geredet. Und all die haben so nahe und ferne Feinde, und dort der Gleichmut hat einen neuen Feind, und das ist die Gleichgültigkeit. Da müssen wir sehr aufpassen. Nicht, wenn wir gleichgültig sind, sind wir gleichmütig. Gleichgültig heisst, es ist mir eben gleich. Ich nehme mich raus, was mit dir passiert, ist mir Schnuppe. Das ist gleichgültig. Ja, so. Oder Gleichmut oder Gelassenheit, ich bleibe im Kontakt, aber ich merke, ich komme an die Grenzen meiner Fähigkeit. Ich bin immer noch in Kontakt, aber ich mache mich nicht fertig, weil ich es nicht weitermachen kann. Der Kontakt bricht nicht ab. Ich wende mich nicht ab. Gleichgültigkeit, ich wende mich ab. Schau selber, ist mir wurscht. Das ist nicht damit gemeint. Da muss man bei dem gut aufpassen, dass man da gleich Mut und Gelassenheit nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt. Wir können auch dort immer wieder uns Kontrollfragen stellen, wenn wir das Blatt führen nehmen, immer wieder mal, wenn wir wieder dran sitzen und überlegen, bin ich im Alltag parteiisch gesehen, bin ich zu schnell aus meiner Mitte gekippt, habe ich mich zu schnell deren Meinung angeschlossen, habe ich versucht zu schauen, was spricht dafür und dagegen. Ich kann mir überlegen, hat es mir weggetragen, meine Emotionen, bin ich wieder in Stressmuster reingefallen, bin ich aus der Fassung gefallen, kann ich auch können mit Unangenehmen sein oder bin ich ausgewichen, bin ich mit gleichem Mut dem Unangenehmen stehen geblieben und habe mit dem zugewendet oder bin ich weggerannt, habe mich davor gemacht, habe ich die Finger geklopft. Bin ich gelassen gesehen oder gleichgültig gesehen? So, genau innerlich anspüren. Wenn wir jetzt, das wären jetzt so die sechs anderen Erleuchtungsfaktoren neben der Achtsamkeit gesehen, und wenn man sich jetzt nochmal das Gesamtbild, das ins Gesamtbild nehmen, dann kann man sagen, so zusammenfassend und auch zum Abschluss von dem, was ich wollte sagen, ob unsere Praxis heilsam ist, und das soll ja sein, heilsam im Sinn, sie sollte Stress oder Leid reduzierend sein, schlussendlich. Dann ist die Praxis, für das machen wir es. Wir erkennen das, ob sie das tut, indem wir sehen, ob die Faktoren da oder die Glieder, die Elemente, ob sie vorhanden sind und ob sie an Kraft gewinnen. Dann sind wir gut unterwegs. Die müssen stärker werden über die Zeit. Die Achtsamkeit und das Bemühen sind eigentlich nur die, die am Anfang stehen. Das sind nicht Ursachen, das sind Grundlagen für die anderen. Wir haben in dem, so hat auch der Fred Arne geschrieben, wir haben auf der linken Seite so eher aufweckende, stimulierende Faktoren, wo Energie im Spiel ist in irgendeiner Art und Form. Und auf der rechten Seite steht das als Überschrift drüber, wir haben entspannende, zentrierende Faktoren. Und wir müssen schauen, dass in unserer Praxis Stimulierenden und Beruhigenden, eben wenn wir an so ein Seiteninstrument denken, dass das in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander ist. Und die Achtsamkeit ist für das wieder das entscheidende Instrument. Die hilft, auszutarieren, auszubalancieren. Hilft, dass die Pferde im richtigen Tempo marschieren. Unter dem wachsamen Blick von der Achtsamkeit sollte man eigentlich schauen, dass die Geistesfaktoren, die Erleuchtungsfaktoren in einem guten Wechselspiel zueinander sind. Wir haben dagegen gemerkt, das eine wirkt aufs andere, das eine braucht das andere. Wenn das vorhanden ist, wirkt es wieder zurück. Also es ist ein Wechselspiel zwischen den verschiedenen Faktoren. Ähnlich wie wieder auch so Pferd, so ein Sechsspänner ist im Wechselspiel. Die Pferde sind miteinander unterwegs. Die eine ist mal für das andere ein schneller, nach uns andere wieder, die ziehen zusammen den Wagen ziehen. Die müssen gut miteinander harmonieren. Und so ist es auch mit diesen Faktoren, die müssen gut miteinander harmonieren. Und wenn sie das dienen, und für das hilft uns die Achtsamkeit, darum ist die so wichtig, darum ist die im Kurs so ganz prägnant zuvorderst gestanden, wenn sie diese Faktoren miteinander im guten Wechselspiel vorhanden sind und gestärkt werden, dann können wir sicher sein, dass wir auf unserem Praxisweg in der richtigen Richtung und in der richtigen Qualität, nämlich in einer heilsamen oder in einer befreienden Qualität auch unterwegs sind.